Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Make America Great Again, das kennen wir schon von ihm, von Donald Trump, dem zum zweiten Mal gewählten amerikanischen Präsidenten. Herzlich willkommen zu Fazit an diesem historischen Tag, der in Kürze zu Ende geht. Ein Tag ganz im Zeichen des Wahlausgangs in den USA, den wir hier bei Fazit noch etwas nachbereiten wollen. Ein Tag aber auch, an dem sich hier in Deutschland die Ampelkoalition zerlegt. Ausgang offen.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren. Darum geht es mir jetzt.
Am Abend hat der Bundeskanzler den Finanzminister entlassen. Seither überschlagen sich die Eilmeldungen. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio ist uns zugeschaltet, um ein bisschen Klarheit in die Lage zu bringen. Johannes, dass diese Koalition äußerst fragil ist, das wissen wir schon seit Tagen. Was ist denn nun passiert?
Nun, heute Abend hatte der Koalitionsausschuss getagt. Es gab bereits zuvor Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck, den Koalitionsspitzen, ja, zur Frage, ob und wie man den Haushalt sozusagen noch einmal zusammen beschließen kann. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge, das berühmte Lindner-Papier aus der vergangenen Woche. Ja, und wir hatten uns hier schon eigentlich auf einen längeren Abend eingestellt, aber tatsächlich 18 Uhr begann die Sitzung, 20 Uhr kam die Meldung, wonach Christian Lindner Neuwahlen vorgeschlagen habe, das aber von Scholz abgelehnt worden sei. Dann 20.30 Uhr, ich stand vor dem Kanzleramt, die Limousinen der FDP-Minister rauschten ab und in dem Moment kam dann auch die Meldung, machte die Meldung die Runde, dass Olaf Scholz Christian Lindner entlassen hat. 21.30 Uhr, Sie haben es eingespielt, trat dann Olaf Scholz vor die Presse. Was sich herausgestellt hat, am Ende des Tages gab es keine Einigung. Olaf Scholz hat auch nochmal klar gemacht, was er angeboten hatte, nämlich Deckelung der Netzentgelte, Stichwort Energiekosten, Arbeitsplatzpaket für die Automobilindustrie, Investitionsprämie, Verbesserung steuerlicher Abschreibungen und eine Erhöhung der Unterstützung der Ukraine, allerdings durch eine Aussetzung der Schuldenbremse, die SPD und Grüne forderten. Und das war mit Christian Lindner nicht zu machen. Ja, und so geriet dann dieses Statement von Olaf Scholz auch zu einer Abrechnung mit seinem Finanzminister. Wir hören mal rein.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Also eine Scheidung, die noch nicht vollzogen ist. Erstmal ist Christian Lindner entlassen, aber es ist natürlich zu erwarten, dass die SPD nun aus der, dass die FDP, Entschuldigung, nun aus der Koalition austritt. Es wird dann eine Minderheitsregierung geben aus Grünen und SPD, die sich dann nochmal versuchen wollen, gemeinsam Mehrheiten für den Haushalt zu besorgen. Das dürfte schwierig werden mit der Union. Ja, und am Ende des Tages wird es Neuwahlen geben, nämlich am 15. Januar möchte Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen, die wird er verlieren. Das bedeutet, im März wählt Deutschland einen neuen Bundestag.
Also das steht fest, ja?
Davon kann man ausgehen. Ich glaube nicht, dass es zu einem Sinneswandel kommt. Zu klar war am Ende des Tages auch, waren die Differenzen, die ja auch nicht neu sind, aber nun nochmal deutlich hervorgetreten sind. Wir hören nochmal ganz kurz rein, was Christian Lindner gesagt hat.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte.
Also ganz klar, da gibt es keine Gemeinsamkeit mehr. Die Koalition ist am Ende, es wird Neuwahlen geben im Frühjahr.
Ja, jetzt muss ich doch noch an diesem Tag eine Nachfrage stellen. Was bedeutet diese dramatische Entwicklung denn vor dem Hintergrund der Weltlage? Also heute wissen wir, dass Donald Trump im Anfang nächsten Jahres vereidigt werden wird als neuer US-Präsident. Kann man sich das denn leisten, so ein Machtvakuum jetzt überhaupt herzustellen?
Ja, das Urteil von SPD und Grünen ist klar. Das ist auch der Spin, den man der ganzen Sache gibt. Europa muss stark sein, Deutschland muss stark sein. Nicht nur aufgrund der Wahlergebnisse, sondern auch aufgrund der multiplen Krisen. Letztendlich hat Robert Habeck zum Beispiel auch gesagt, dieser Bruch war unnötig. Er war von der FDP veranlasst, er war von der FDP gewollt. Und natürlich schwächt das Deutschland in einer Situation, in der wir jetzt, Sie haben es angedeutet, einen Machtwechsel in den USA haben und natürlich eine Verschiebung im Verhältnis zur NATO, im Verhältnis zu Europa, also eine Verschiebung letztendlich der Geopolitik.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio mit aktuellen Informationen. Alles weitere dann morgen früh hier im Deutschlandfunk Kultur ab 5.05 Uhr. Vor 8 Jahren, als Donald Trump zum ersten Mal die Wahlen in den USA gewonnen hat, da war der Schock groß, dass er es noch einmal schaffen könnte mit seinem extrem aggressiv geführten Wahlkampf und trotz der Strafverfahren, die teilweise noch laufen gegen ihn. Das war laut Prognosen nicht unwahrscheinlich, aber dass er sich so deutlich gegen seine Konkurrentin Kamala Harris durchsetzen würde, das hat dann doch viele überrascht. Am Abend trat die an die Öffentlichkeit, räumte ihre Niederlage ein, sagte: Mein Herz ist heute voll von Dankbarkeit für das Vertrauen, das ihr in mich gesetzt habt, voll Liebe für unser Land und voll Entschlossenheit. Ganz sicher hätte Donald Trump andere Worte bei einer Niederlage gefunden, darüber sprechen wir gleich zuvor. Aber noch zwei Reaktionen des Tages. Der Cellist Jan Vogler, Intendant der Dresdner Musikfestspiele, lebt seit den 90er Jahren in New York und er sagte im Deutschlandfunk Kultur heute: Anscheinend leben wir in einer Bubble und wissen nicht mehr, wie der Amerikaner anderswo im Land wirklich denkt.
Sexuelle Orientierung, Lebensansichten, Toleranz, das sind Dinge, die werden in dieser kleinen Blase, ich nenne es jetzt wieder so, tatsächlich seit Jahrzehnten gelebt. Und es ist völlig egal, ob ein Kollege aus welcher Region der Welt er kommt, von wo er wohin emigriert ist oder welche Religion er hat, wir akzeptieren uns. Aber das ist natürlich, müssen wir jetzt feststellen, nicht das, was jeder einzelne Bürger in jedem einzelnen Teil unserer Länder und auch in Amerika denkt. Und ich muss auch nochmal hier darauf hinweisen, das Ganze kommt mir irgendwie beängstigend nah vor. Es ist kein typisch amerikanisches Phänomen.
Ja, und die Schriftstellerin Andrea Skrima, die lebt schon lange in Berlin, ist aber in New York geboren. Sie sprach im Interview in unserer Sendung Lesart heute über den Trumpschen Faschismus und sagte:
Ich glaube, man muss dieses Phänomen so ansehen, dass das nicht von oben nach unten sozusagen diktiert wird. Faschismus ist meiner Auffassung nach etwas, was in eine Bevölkerung wächst, aus Unruhe, aus Gefühle der Erniedrigung, aus einer Hilflosigkeit. Und da kommt jemand wie Trump, der einen sechsten Sinn dafür hat und das bedienen kann, dass irgendwie, also Trump hat ein fast erotisches Verhältnis, also zu seiner Anhängerschaft könnte man sagen, das kann man beobachten. Also der fängt Leute dort auf, wo sie sich wirklich erniedrigt fühlen.
Er fängt sie auf, sagt Andrea Skrima, und gleichzeitig erniedrigt er sie auch.
Als Frau ist es natürlich extrem grenzwertig, diese Frauenfeindlichkeit immer wieder mit ansehen zu müssen, mit anhören zu müssen. Aber ich versuche, da Abstand zu nehmen. Ich habe auch Trump-Wähler in der eigenen Familie. Man versucht seit Jahren dahinter zu kommen, was das eigentlich ist. Wie sehen sie ihn? Also sie sehen jemand, der ist wie sie, glaube ich. Und das ist ein großes Trugbild. Sie glauben, der ist ein Rebell, dass er gegen das Establishment ist. Das ist ein unglaublicher Trugschluss und sehr tragisch am Ende.
Donald Trump, ein Rebell, der keiner ist, soweit die Autorin Andrea Skrima. Am Telefon ist jetzt Fritz Breithaupt, Professor für Kognitionswissenschaften und Germanistik an der Indiana University in Bloomington. Er forscht Themen wie Moral, Empathie und Gewalt empirisch, hat dazu auch mehrere Bücher veröffentlicht. Und er hat vor 2 Tagen einen Text über die Rhetorik im amerikanischen Wahlkampf veröffentlicht. Guten Abend, Herr Breithaupt.
Guten Abend.
Jenseits der Fakten und der Zahlen ist das natürlich ein Tag der starken Gefühle, Herr Breithaupt, sowohl für die Gewinner als auch für die Verlierer. Kamala Harris hat sich ja erst vor wenigen Minuten öffentlich gezeigt nach der Niederlage. Haben Sie das mitverfolgt?
Ja, natürlich, natürlich. Und es war ein starker Auftritt. Wir haben wieder einmal gesehen, wie sie sich von Donald Trump unterscheidet. Donald Trump fordert Identifikation ein. Er redet von sich. Also ich hätte das gemacht, mir geht es so. Kamala Harris spricht von einer Wir-Perspektive aus. Sie ist eben auch Staatsanwältin. Sie spricht für das Gemeinwohl. Sie hat appelliert an die jungen Menschen jetzt auch, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Also eine sehr schöne Rede, sehr stark, auch sehr passend zu ihr.
Mhm. Donald Trump hat einen mitunter hasserfüllten Wahlkampf geführt. Kamala Harris sprach in diesem Wahlkampf auch mal von Freude statt Hass. Das passt ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Es ist ja ein Phänomen, dass sich Wut, Rachegelüste und Aggression durchgesetzt haben. Warum ist das so?
Ich glaube, dazu müssen wir die Narrative anschauen, die diesem Wahlkampf unterliegen. Und unter einem Narrativ verstehe ich hier eine Handlungs- oder ein Handlungsangebot mit einer belohnenden Emotion am Ende. Donald Trump hat sehr klare Narrative geschaffen in diesem Wahlkampf. Er hat gesagt, er will vieles zerstören. Er will die Einwanderer, illegalen Einwanderer rausschmeißen. Und am Ende steht dann das Gefühl des Triumphes oder der Rache etwa. Und das zieht natürlich diese Verbindung, Handlung mit einer belohnenden Emotion. Kamala Harris hat erstaunlicherweise keine Narrative angeboten. Sie hat natürlich Emotionen angeboten. Sie hat ein positives Gefühl in den Raum gesetzt und gesagt, wir können das, wir wollen Freude haben und wir sind anders. Aber es gab kein Handlungsangebot. Es gab nichts, was sie machen würde, wo etwas passiert. Es gab kein Narrativ vom Tellerwäscher zum reicheren Menschen, der Aufstieg, die Aufstiegsmöglichkeit oder keine Vision, wie man zu einer glücklicheren Familie kommen könnte. Das hat ihr, glaube ich, sehr geschadet.
Also war das, würden Sie sagen, eine mangelnde Rhetorik, ja? Oder war es eine mangelnde Vision?
Ja, ich glaube, es war auch eine Zurückhaltung auf der Seite von Kamala Harris, dass sie eben sagte, ich will nicht auf solche demagogischen Mittel einschwenken. Also ich glaube, es war schon eine überlegte Zurückhaltung. Denn natürlich sind diese Narrative von Donald Trump nicht gut. Nicht jedes Narrativ ist gut, aber Narrative zünden. Und ich glaube, damit hätte sie mehr gewinnen können. Das wäre doch gut gewesen.
Gibt es auch gesellschaftliche Zustände, zum Beispiel Zustände großer Zufriedenheit, die wir ja anscheinend gerade nicht haben, in denen man mit dieser Wut, die Trump angeboten hat, nicht so gut punkten kann?
Ja, natürlich. Also dieses Land ist sehr geteilt. Ich befinde mich hier in einer liberalen Stadt, in einer Campus-Universität. Hier sind gerade alle Menschen am Boden zerstört. Es ist totenstill. Ich sehe viele Menschen weinen, viele Studentinnen umarmen sich. Und bei diesen Menschen zünden diese Narrative von Donald Trump natürlich nicht. Sie zünden bei einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe, eben bei den eher männlichen Menschen, weniger gebildeten Menschen, die sehr verzweifelt sind. Ich glaube auch nicht, wir sollen auch einfach abschreiben, dass das einfach dumme Menschen sind. Ich habe mit einigen Trump-Wählern geredet und die haben mir alle mal eigentlich etwas sehr Interessantes gesagt. Die haben gesagt, ich würde viel lieber für den Umweltschutz wählen. Ich würde viel lieber auch den Feminismus wählen. Aber in der Lage, in der ich mich derzeit befinde, muss ich an mich selbst denken und mein Geldbeutel. Und deshalb kann ich jetzt nicht. Das heißt, also auch da würde ich sagen, ja gut, da ist schon ein Potenzial da. Und das haben, glaube ich, das hat Donald Trump besser erkannt als die Demokraten.
Das würde aber heißen, dass er im Prinzip die wichtigen Themen anpackt, ja, und die Demokraten nicht. Mal jenseits davon, ja, was er anbietet und wie er damit umgeht. Aber er spricht die Themen an, die die Gesellschaft umtreiben. Einen großen Teil.
Ja, das genau. Und er macht ihm auch ein Handlungsangebot. Er hat ein Narrativ. Er sagt, das werde ich tun. Ich werde das zerstören. Ich werde hier einige Unruhe reinbringen. Ich werde etwas tun. Und überall in den USA, aber auch, gut, auch in Deutschland und auch in Europa und an vielen Orten der Welt sind die Leute sehr unzufrieden. Sie wollen Veränderung. Auch praktisch Veränderung und Veränderungswillen. Nicht unbedingt im Guten. Und das hat Donald Trump in jeder Sicht angeboten. Spontane, chaotische Veränderung. Und das ist etwas, auf dieses Abenteuer wollen viele Leute sich jetzt einlassen.
Sie haben, Herr Breithaupt, ja auch die steile These aufgestellt, dass Empathie Konflikte verschärfen kann. Was meinen Sie damit? Also Empathie ist ja auch etwas, was wir gerade heute Abend auch wieder von Kamala Harris mitbekommen haben als Botschaft, ne?
Ja, in der Tat. Nun ist, glaube ich, dass es hier häufig zu einem Missverständnis kommt, dass die Menschen denken, dass Empathie dazu führt, dass die Konflikte beigelegt werden. Und ich glaube, dass es gerade bei Konflikten sehr gefährlich ist, mit viel Empathie zu arbeiten. Denn wenn die Leute einen Konflikt beobachten, dann entscheiden sie sich meistens sehr schnell für eine der beiden Positionen, die vielleicht näher liegt, aber sehen dann die Dinge aus der Perspektive ihrer Seite, halten dann die andere Seite für im Unrecht liegenden, halten sie für falsch, gefährlich vielleicht und fangen dann an, aus Grund der Empathie für die eigene Seite, die andere Seite zu verteufeln. Und das führt dann zu einer Dynamik, die sich selbst bestätigt und verstärkt, bis dann die andere Seite ganz, also so als also Übeltäter abgetan wird. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt hier politisch in Amerika haben, dass auf beiden Seiten durchaus Empathie vorliegen könnte, dass sie aber nicht mehr aufeinander zuhören und nicht mehr gegenseitig einander zuhören können. Mhm. Dafür gibt es nur noch immer weniger Gegenbeispiele miteinander.
Steile These, ja. Aber dann heißt es ja vielleicht, dass wir in politischen Diskussionen einfach mal mehr weg mit unseren Gefühlen sollten. Das beherrschen wir Deutschen ja eigentlich ganz gut. Aber wie wir heute Abend sehen, unsere Regierungskoalition ist auch gerade gescheitert. Haben Sie da auch einen Rat?
Um Gottes Willen. Also erstmal muss ich jetzt natürlich sagen, das ist jetzt also wirklich the worst case scenario, wie man das hier so sagt, die schlimmste Zeitspanne dafür. Das schnelle Opfer könnte die Ukraine natürlich sein. Denn genau jetzt, wo Donald Trump am 20. Januar anfängt als Präsident, fällt die deutsche Regierung. Europa wird damit schwach, Deutschland wird schwach. Also es ist erstmal, muss ich wirklich erstmal sagen, das ist wirklich, ich hatte gedacht, dieser Tag hat schlimm genug angefangen. Es könnte nicht schlimmer werden und ich habe mich geirrt. Das ist wirklich fatal. Also bisher ist es so, dass ich in Deutschland immer noch sagen würde, trotz der Streitigkeiten, dass ich es immer noch sehr schätze, dass es auch ein wenig Zuhören gibt, dass die Leute auch in extremen Positionen irgendwie miteinander auskommen können. Unsere politische Kultur und unsere Streitkultur ist immer noch eine andere. Es gibt in Deutschland viele Partnerschaften, wo die beiden Partner verschieden wählen. Das wird in Amerika derzeit immer undenkbarer. Das ist auch, wenn ich neulich mit jemand geredet, eine Leiterin einer dieser großen Dating-Apps, die sagte, sie können alle Leute zusammenbringen. Alles geht, außer verschiedene politische Orientierung. Also die große Befürchtung, die ich jetzt mit Deutschland habe, ist, dass das jetzt auch immer mehr auseinanderbricht. Dass die Graben so groß werden, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Also ich hoffe sehr, dass da jetzt Möglichkeiten bestehen werden, dass Kompromisse gefunden werden und dass die Menschen an ein größeres Ganzes denken und nicht an das kleine Wohlergehen ihrer eigenen Partei im jetzigen Moment. Und das ist vielleicht ein Wunschdenken. Also ich hatte immer noch, selbst gestern hatte ich noch gedacht, na, vielleicht geht das noch mit der Ampel.
Fritz Breithaupt, in den USA lehrender Literatur- und Kognitionswissenschaftler. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank, schönen Abend.
Und jetzt noch was Positives. Es gibt zwar allen Grund zur Sorge nach dieser Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, zum künftigen. Aber jetzt gilt es trotzdem, nach vorne zu schauen, sagt mein Kollege Wladimir Balzer aus dem Hauptstadtstudio. Besonders was das Kulturleben betrifft, weil das nämlich ganz schön unabhängig vom Staat ist.
Dies hier ist ein Aufruf, nicht die Hoffnung zu verlieren. Es ist ein Kopf hoch. Und das ist kein oberflächliches Motivationstraining, sondern hat gute Gründe. Sie kommen aus dem Geist der US-Gesellschaft selbst. Denn sie ist von einer zentralen Haltung der Menschen geprägt. Unabhängigkeit. Vom Staat. Von Institutionen. Von Wahlergebnissen. Die USA sind gegründet auf Eigenverantwortung. Auf Initiativen jenseits staatlicher Strukturen. Washington DC ist weit weg. Die Community ist nah. Auch wenn jetzt einer wie Donald Trump mit seinen Leuten die wichtigen Ämter besetzt. Auch wenn er sogar das Bildungsministerium abschafft, was er bereits angedroht hat. Sogar dann kann er das Kultur- und Geistesleben in diesem großartigen Land nicht beschädigen. Denn es braucht ihn nicht. Nehmen wir die Kulturfinanzierung. Sie ist auf Bundesebene so lächerlich, dass man sich kaum traut, die Summe zu nennen. 200 Millionen Dollar. Das sind genau 0,002% des Gesamthaushalts der USA. Geld für das sogenannte National Endowment for the Arts. Eine Art staatliche Stipendienzentrale für Künstlerinnen und Künstler, die vor 60 Jahren vom Demokraten Lyndon B. Johnson eingeführt wurde. Und vom Demokraten Bill Clinton in den 90ern fast halbiert wurde. In der Amtszeit von Donald Trump wiederum gab es keine Kürzungen. Vielleicht hat er einfach nicht bemerkt, dass es so etwas gibt. Wie auch immer, Kulturpolitik ist für Trump unwichtig. Er ignoriert die Kulturszene. Aber, und das ist das Entscheidende, er bekämpft sie nicht. Er würde auch nicht weit kommen damit, denn sie ist eben weitestgehend unabhängig vom Staat. Das ist natürlich auch nicht immer einfach für das Kulturleben, das sicher mehr staatlichen Support gebrauchen könnte, aber die Kultur finanziert sich eben anders. Und da sind wir wieder beim zivilgesellschaftlichen Geist der USA. Die Kulturszene braucht die Menschen in diesem Land, aber nicht die Politik. Private Stiftungen, Spenden, Sponsoring und natürlich Eintrittsgelder und ganz normale kommerzielle Umsätze bringen das Geld rein. Dabei kommt dem dortigen Kulturleben auch seine internationale Ausstrahlung schon allein durch die englische Sprache sehr gelegen. So finanziert sich die Kultur in den USA. So kann sie sich fernhalten von den wechselnden Szenarien in der Politik und kann ihre Vielfalt leben, ihre Energie verbreiten. Das Kulturleben in den USA ist eines der vielfältigsten der Welt, lebt von Eigenverantwortung, Improvisation und Selbstbewusstsein. So wie große Teile der gesamten US-Gesellschaft. Daran wird auch eine Trump-Präsidentschaft nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Sie wird diesen freien amerikanischen Geist sogar beflügeln, als eine Gegenkraft für die nächsten 4 Jahre. Wir Deutsche sollten uns ein Beispiel daran nehmen. Auch unser Kulturleben, das sich so stark auf staatliche Finanzierung verlässt, auch hierzulande, können sich eben politische Verhältnisse so verändern, dass sie staatliche Kulturfinanzierung in Frage stellen. Wenn man sagt, in den USA kommt alles etwa 5 Jahre früher als bei uns, dann haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir sollten sie also nutzen.
Ein rauer Ton, die Unberechenbarkeit und das Überschreiten vieler Grenzen hat die erste Präsidentschaft Donald Trumps gekennzeichnet. Das macht die Pflege der transatlantischen Beziehungen mindestens herausfordernd und das wird sie vermutlich auch verändern. Ob das ebenfalls die kulturelle Zusammenarbeit betreffen wird, habe ich vor der Sendung Johannes Ebert gefragt, den Generalsekretär des Goethe-Instituts, das 6 Standorte in den USA hat. Herr Ebert, guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Sie gelten, Herr Ebert, ja auch als Experte für die kulturelle Arbeit in Krisenländern. Zählen die USA da jetzt auch dazu?
Na, ich finde, die USA ist ein langjähriger Partner im transatlantischen Dialog. Und was wir ja machen, ist Kulturaustausch und Förderung der Zivilgesellschaft. Und ich denke, das werden wir auch weiter betreiben, unabhängig von dem Wahlausgang.
Ja, das war jetzt eine diplomatische Antwort auf eine freche Frage.
Nee, aber das ist aber die Tatsache. Ich glaube, wir haben mit Spannung auf diesen Wahlausgang gewartet und sicher haben viele etwas anderes erhofft. Aber wir haben sehr viel Erfahrung in den transatlantischen Beziehungen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das fortsetzen, vielleicht sogar noch intensivieren.
So, und dann ist natürlich die Frage, wie wird man da aktiv oder wie reagiert man auf so eine härtere Gangart, die sich ja auch in vielen Bereichen ankündigt, Einwanderung, Abtreibung, Bürgerrechte und Klima. Steht alles, was Kultur betrifft, dann außen vor oder wird auch ein kultureller Austausch in so einem Klima schwieriger oder doch zumindest verändert?
Also ich würde den Kulturaustausch in dieser Situation sehr weit fassen. Und was für uns in dieser Situation oder insgesamt im Austausch mit den USA enorm wichtig sind, sind unsere großen Netzwerke, die das Goethe-Institut hat, ganz tief in alle Bundesstaaten. Also wir haben 6 Institute, das ist relativ viel, aber wir haben große Netzwerke in die Bundesstaaten, wo wir vor allem junge Amerikanerinnen und Amerikaner ansprechen. Und darum geht es jetzt auch, dass wir trotz aller politischen Querelen und vielleicht auch Aufregungen, dass wir einfach Deutsche und Amerikaner, Deutsche und Amerikanerinnen mit diesen Netzwerken zusammenbringen. Wir haben beispielsweise einen Schüleraustausch des German-American Partnership Program, wo wir seit Gründung schon 400.000 Alumni haben. Etwa 7.000 junge Deutsche und Amerikaner reisen jedes Jahr hin und her. Und das schafft nachhaltige Beziehungen auf der menschlichen Ebene, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene und wird unabhängig von politischen Verwerfungen natürlich diese Beziehungen weiter pflegen. Und ich glaube, da ist es wichtig, das auszubauen. Wir sind ja gerade in einer großen Transformation beim Goethe-Institut, werden auch die Strukturkosten in den Instituten an den Küsten verringern, werden stärker im Landesinneren aktiv. Wir überlegen auch schon seit längerem, zwei neue Büros im Landesinneren zu gründen. Das ist jetzt ein bisschen von der Haushaltslage abhängig. Aber wir haben natürlich, wie soll ich das sagen, Antworten auf diese Fragen, Netzwerke, eine Basis des Austauschs. Und das muss man jetzt intensiv vorantreiben und stabil halten. Und ich glaube, dann übersteht man auch die politischen Querelen, die ja eine Legislatur umfassen.
Wien, jetzt haben Sie gerade die Schulen genannt. In der Kultur ist man ja auch immer in so einer Bubble und hat dann eigentlich die andere Seite eher so auf seiner Seite, die Demokraten. Gibt es da jetzt auch Versuche, andere Leute zu erreichen, die ja einem vielleicht meinungsmäßig ferner stehen?
Also ich glaube, was wir gerade über den Schüleraustausch, wir haben ein sehr spannendes Programm, das heißt Transatlantic Outreach Program, wo wir jedes Jahr 60 Social Studies Lehrer nach Deutschland bringen, die authentische Lehrmaterialien für ihren Unterricht erstellen über Deutschland. Und die bringen das dann in allen Staaten in ihren Unterricht ein. Und ich glaube, diese Programme sind jetzt sehr wichtig. Und Kulturaustausch ist natürlich weiter wichtig, aber wie gesagt, wir müssen überlegen, wie wir noch stärker im Mittleren Osten und in den roten Staaten präsent sein können. Und da haben wir eben bei dem Deutschlandjahr Wunderbar Together gute Erfahrungen gemacht, die wir jetzt hoffentlich auch für eine Weiterarbeit nutzen können. Also unser Geschäft, der Kulturaustausch und die Zivilgesellschaft, ich glaube, das ist jetzt enorm wichtig, um einfach diese Basis weiter zu halten und auch in die Zukunft zu bringen, die bei politischen Verwerfungen einfach stabil sein muss. Und dafür sind wir meiner Ansicht nach vorbereitet. Man muss im Kulturaustausch jetzt ein bisschen abwarten, was passiert konkret in den Rundfunkstationen, was passiert mit der Kulturförderung, die in den USA überwiegend kommunal und privat ist, was passiert an den Bibliotheken. Ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen abwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Und dann muss das Goethe-Institut überlegen, muss man da nachjustieren oder nicht? Aber im Moment glauben wir, dass Kulturaustausch, Förderung der Zivilgesellschaft, Begegnung zwischen jungen Deutschen, jungen Amerikanern ein adäquates Mittel ist, das wir haben, das man aber natürlich stark machen muss und das dann auch nachhaltig die transatlantischen Beziehungen stärken.
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts über den Wahlausgang in den USA. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach Donald Trumps Sieg bei der US-Wahl befürchtet die Autorin und Historikerin Heike Specht negative Auswirkungen auf die Rechte von Frauen. Man müsse sich in Sachen Gleichberechtigung auf noch stärkere Pushbacks einstellen, nicht nur in den USA, sondern weltweit, sagte Specht, die vor 2 Jahren ein Buch über Pionierinnen in der Politik veröffentlicht hat. Ähnlich äußerten sich Filmemacher in Hollywood. Die Emmy-Preisträgerin Christina Applegate etwa fragte nach dem Warum und schilderte auf X die Sorge ihrer eigenen Tochter. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis rief auf Instagram dazu auf, für Frauenrechte und die Zukunft der künftigen Generationen zu kämpfen und gegen Tyrannei aufzustehen. Die indische Volkssängerin Sharda Sinha wurde in ihrem Heimatland regelrecht verehrt. Nun ist sie im Alter von 72 Jahren gestorben. Als klassische Sängerin ausgebildet, wandte sich Sinha bald traditionellen Liedern in den Sprachen Maithili, Bhojpuri und Magahi zu. Mehr als 5 Jahrzehnte lang nahm sie indische Volksmusik auf und gab Konzerte. Einige Lieder produzierte sie auch für Bollywood, also die indische Filmbranche. Vor allem aber war Sinha als Stimme eines wichtigen Hindu-Festes bekannt. Bei der Chhath Puja richten die Gläubigen, hüfttief im Wasser stehend, Bittgebete an den Sonnengott. Das Fest hat gerade wieder begonnen. Zum letzten Mal mit einem neuen Song von Sharda Sinha, den sie noch vor ihrem Tod veröffentlichen konnte. Der indische Premierminister Modi bezeichnete den Tod der Sängerin als unwiederbringlichen Verlust für die Musikwelt und betonte wörtlich, ihre Lieder für die Chhath Puja werden niemals verklingen. Die Asterix-Comics sind weltweit in mehr als 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. Jetzt kommt eine neue Version dazu. Der Band Die große Überfahrt aus dem Jahr 1975 ist in einen seltenen schwedischen Dialekt übersetzt worden. Das teilte der Direktor des Projekts John Hagnas der Nachrichtenagentur AFP mit. Es handelt sich um den Dialekt Gronspratsi, der nur von wenigen tausend Menschen gesprochen wird, und zwar im Westen Finnlands. Hagnas kommt aus dem Ort Kokkola, wo Gronspratsi gesprochen wird, und sammelt selbst seit Jahren Asterix-Bände. Übersetzt haben aber lokale Fachleute. Ziel ist es, das Selbstwertgefühl der Menschen zu stärken, die den Dialekt sprechen. Schwedisch ist in Finnland die zweite Landessprache. Die alten Dialekte haben sich dort oft besser erhalten als in Schweden selbst.
Steve McQueen hat vor 10 Jahren mit seinem Film 12 Years a Slave eine dunkle Seite der US-Geschichte beleuchtet. Ein Film über die gesellschaftlichen Abgründe der Sklavenhalterei, für den er auch mit einem Oscar geehrt wurde. Nun kommt Blitz von ihm ins Kino. Schauplatz ist London im Herbst 1940 während des Nazi-Bombardements. McQueen erklärte in den jüngsten Interviews, dass er ein grimmiges Märchen im Stil der Brüder Grimm habe drehen wollen. Unsere Film Kritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Anke, wie geht das denn zusammen? Blitzkrieg und der Es war einmal Märchentonfall.
Ja, Steve McQueen hat sich für die Perspektive eines kleinen schwarzen Jungen entschieden und damit vielleicht auch für einen Blick, der noch naiv, unschuldig, aber auch offen ist. Also dieser Josh wird bei seiner weißen Mutter groß, mit dem Großvater. Die Mutter ist alleinerziehend und man bekommt mit, dass der 11-Jährige schon immer mal diskriminiert wurde. Und nachts muss die Familie eben immer in den Bunker. Morgens hoffen sie, dass das Haus noch dasteht. Und dann schlägt die Mutter dem Sohn eben vor, geh doch aufs Land, dort bist du in Sicherheit. Also der 11-Jährige will überhaupt nicht dorthin, er will bei seiner Mutter bleiben und der Großvater spricht ihm dann Mut zu.
Pass auf dich auf, mein Junge, und vergiss nicht. Sei mutig und lass dir von Rabauken nichts gefallen. Was sagen wir über solche Kerle?
Große Klappe und nichts dahinter.
Was? Ich hab dich nicht verstanden, sprich bitte lauter.
Große Klappe und nichts dahinter.
Genau, komm her. Ja, das ist für Notfälle.
Komm. Danke, Grant.
Gerne. Schon auf der Fahrt wird der Junge gemobbt, muss rassistische Äußerungen über sich ergehen lassen. Deshalb springt er aus dem fahrenden Zug. Er will zurück nach London. Und der Film begleitet ihn eben die ganze Zeit dabei. Wir sehen, wie er nachts in den Luftschutzbunker geht. Dort erlebt er, wie eine indische Familie diskriminiert wird. Er lernt einen schwarzen Soldaten kennen, der wirklich mit bösartigen Blicken verfolgt wird. Dann trifft er wieder auf hilfsbereite Gleichaltrige. Also das ist eine regelrechte Odyssee. Und durch den Jungen tauchen wir aber ein oder lernen eine Gesellschaft kennen, die während der Nazi-Bombardements auch durchaus rassistisch ist. Und das ist dann auch eine Entwicklungsgeschichte gleichzeitig, weil der Junge kriegt immer mehr auch ein Gespür für seine Hautfarbe und er wird irgendwann sagen, ich bin schwarzer und da ist der Film noch lange nicht zu Ende.
Das heißt, das ist eigentlich eine Geschichte über gesellschaftliche Diversität, kann man sagen, ja?
Ja, auf alle Fälle klingt das damit an. Also das kommt in dem Film immer wieder rein. Also es macht wirklich ein breites Spektrum auf Steve McQueen.
Steve McQueen, der wurde ja zunächst bekannt und berühmt als bildender Künstler und bekam auch schon mal den Turner Prize. Die ersten Filmarbeiten, die waren eher experimentell. Ist davon in diesem Film Blitz noch etwas übrig geblieben?
Ja, vielleicht ist man am Anfang ein bisschen verwundert. Also es ist schon aufwendig, sehr klassisch erzählter Kostümfilm. Also die Mutter arbeitet in einer Fabrik für Bomben und dann sieht man da 400 Frauen, alle in so Kostümen, wie sie eben so in ihren Bewegungen, die werden choreografiert, wie sie da Bomben am Fließband bauen. Dann gibt es viele Computereffekte, das brennende London, Ruinen und so weiter. Aber das macht dann trotzdem alles Sinn, weil das ist so eine altbewährte Ästhetik, die wir kennen und die schützt so diesen kleinen Jungen ein bisschen. Und weil wir eben ahnen, vielleicht geht ja seine Geschichte gut aus, lassen wir uns eben auch darauf so ein, auf diese rassistische Erzählung, die noch damit reinkommt. Also dadurch öffnet sich der Film durch diese Ästhetik. Aber es gibt dann auch den bildenden Künstler Steve McQueen. Also es gibt auf einmal so Gänseblümchenbilder, grobkörnig, schwarz-weiß, die werden einfach so so eingeblendet, die stehen für sich. Oder monochrome Bilder von Bomben, die was ganz Bedrohliches haben, die dann die eher klassischen Aufnahmen wieder so anders aufladen. Also da ist schon Steve McQueen hinter der Kamera.
Und es spielt Paul Weller mit, den wir als Musiker kennen. Hat denn Musik eine wichtige Bedeutung in dem Film?
Ja, durch die Musik wird eigentlich die klassische Erzählung auch noch mal gebrochen. Also es gibt schon diese gediegenen Klänge von Hans Zimmer, aber Jazz spielt eine große Rolle. Also es gibt Rückblenden, wo wir eben mitbekommen, dass die Mutter den Vater von George in einem Jazzkeller kennengelernt hat. Zu Hause mit Paul Weller wird dann auch mit dem Großvater Jazz gesungen. Und es gibt eine Szene in einem Nachtclub und das ist eine Hommage an Ken Johnson, der auch bekannt ist als Snake Hips. Und er ist ja wirklich bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Und hier sehen wir eben den Schauspieler, wie er vor einem weißen Publikum spielt und dann innehält wegen der Bomben. Und man kann nur sagen, die Bomben machen vor der Hautfarbe nicht Halt.
Blitz von Steve McQueen. Morgen startet er in den Kinos, ebenso wie Frau aus Freiheit. Das ist ein polnischer Film von Małgorzata Zumowska und Michael Englert, spielt um 1980. Das Land Polen ist im Umbruch. Ist es, Anke Lewicke, ein Film über die Solidarność-Bewegung?
Ja, damit geht es los. Also ich muss direkt sagen, der Film legt ein unglaubliches Tempo vor, weil er 40 Jahre aus dem Leben einer Frau erzählt. Und das ist das Leben einer Frau, die im falschen Körper geboren wurde. Und das wird auch ganz schnell von Anfang an erzählt. Also wir sehen sie eben als jung, wie sie lieber bei der Kommunion natürlich Kleider getragen hätte. Bei der Musterung wird sie dann ausgemustert, weil sie rot lackierte Fußnägel hat. Später wird sie heiraten und heimlich immer ein BH tragen. Die Ehefrau wird dann aber zu ihrer engsten Verbündeten in ihrem Kampf zur Geschlechtsangleichung. Und während diese Heldin eben für ihre Rechte kämpft, kämpfen andere Leute für die Demokratie. Aber sie haben überhaupt gar kein Verständnis für diese Frau. Also sie wird diskriminiert und ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Und das ist eben so dieses Parallele. Für das eine, für die Freiheit wird gekämpft, aber für eine individuelle Freiheit ist kein Raum.
Mhm. Und ist das ein Film, der da so ein bisschen in den historischen 80er Jahren stecken bleibt? Oder schafft er es in die Gegenwart?
Also ich finde, man hat die ganze Zeit die Frage im Kopf, wie ist es in Polen heute? Und der Film hat auch eine Ästhetik, die einen so mitnimmt. Also der ist so sehr grobkörnig auch gefilmt. Und das passt natürlich auch zu dem Transzustand dieser Heldin, die für ihr Existenzrecht auch immer mehr kämpfen muss. Also die eigentlich auch gar kein Geld mehr hat, die aber die Operation auch bezahlen möchte. Und was ich so schön an dem Film finde, ist, der hat so eine Zärtlichkeit. Und diese Frau ist ja ein Fremdkörper, aber der Film zeigt sie durch seine Ästhetik nie als Fremdkörper, sondern ist ganz bei ihr.
Frau aus Freiheit und Blitz, zwei Filme, die morgen in den Kinos starten, vorgestellt von Anke Lewicke hier bei Fazit. Vielen Dank.
Tschüss.
Anna Boghegyan, bis zu ihrem Auftritt auf der Documenta 13 im Jahr 2012 war die ägyptisch-kanadische Künstlerin, die armenische Wurzeln hat, nur Insidern bekannt. Dann bekam sie den Goldene Löwen auf der Biennale von Venedig. Ihr Werk ist im MoMA in New York zu besichtigen und in diesem Jahr, da bekommt sie den Wolfgang-Hahn-Preis von der Gesellschaft für moderne Kunst, die zum Kölner Museum Ludwig gehört. Dort hat sie eine Installation geschaffen, die sich mit einer antiken Schlacht beschäftigt. Sabine Oelze hat die weit über 70-jährige Anna Boghegyan getroffen und mit ihr gesprochen.
Anna Boghegyan, abgetragener Wollpulli, Schlabberhose, ungekämmtes Haar, sitzt auf einem Stuhl und malt. Ihr neues großes Wandgemälde ist noch nicht vollendet. Ein blutiges Schlachteninferno. Soldaten liegen tot am Boden. Kampfelefanten tragen Krieger auf ihrem Rücken. Verzweifelte Reiter halten Speere vor sich. Das ewige Sterben im Gefecht. Eine Mischung aus Wimmelbild und Historiengemälde. Inspiriert wurde es von einem Gedicht des griechischen Dichters Konstantin Kavafis. Es erzählt von einer antiken Schlacht, die 190 vor Christus in der heutigen Türkei stattfand. Die Schlacht von Magnesia. Sie war die entscheidende Schlacht des römisch-syrischen Krieges und endete mit einem klaren Sieg der Römer.
Magnesia, you know, it is in Turkey. In this battle, Die Stadt Magnesia liegt in der heutigen Türkei. In dieser Schlacht 190 vor Christus wurde Antiochos III., damals König in Syrien, vernichtend geschlagen. Die Römer trieben ihn in die Flucht. Sie übernahmen den größten Teil des Territoriums, was am Ende mit einem Vertrag besiegelt wurde.
Die 76-jährige Anna Bugigujan ist bekannt dafür, in ihrer Kunst gesellschaftliche Verwerfungen wie Revolutionen und Kriege zu verarbeiten. Verlust, Erinnerung, Identität sind ihre zentralen Themen. Ihre Kunst wirkt wie eine Mischung aus Graphic Novel und historischem Museum. Meist arbeitet sie mit Malerei und Pappaufstellern, sogenannten Cutout-Figuren, und montiert sie zu Collagen oder dreidimensionalen Figuren. Dabei greift sie auf Geschichte und Geschichten zurück. So nutzt sie im Museum Ludwig das Werk des griechischen Dichters Konstantin Kavafis als Grundlage für ihre Kunst. Das Gedicht »Schlacht von Magnesia« hängt als Plakat in der Ausstellung. Diese Schlacht, sie ist für Bugigujan ein Beispiel für den Aufstieg und Fall von Imperien.
This situation, it really relates somehow to World War I, somehow, because it also changed a lot of boundaries.
Die Schlacht von Magnesia erinnere sie an den Ersten Weltkrieg, der ebenfalls die Grenzen neu gesetzt hat. Anna Bugigujans dichtes, überbordenes Universum hängt eng mit ihrer eigenen Biografie zusammen. Die Tochter eines armenischen Uhrmachers studierte Politik und Wirtschaft in Kairo, zog danach nach Kanada, um Musik zu studieren, und wechselte dann aber zur Malerei. Heute lebt sie zwar in Kairo, ist aber dauernd in Europa, Asien, Afrika und den USA unterwegs.
Well, I don't know where is my home. I think my home is in my body. But I consider everywhere a home.
Sie wisse nicht, wo sie zu Hause sei, sagt sie. Ein bisschen überall, am ehesten noch in ihrem Körper. Auf Äußerlichkeiten gibt sie nichts. Anna Bugigujan lebt nur für ihre Kunst. Das verbindet sie mit dem homosexuellen Dichter Konstantin Kavafis, der als Pappaufsteller und auf vielen Zeichnungen in der Ausstellung auftaucht. Für Bugigujan ist er Lichtgestalt und Seelenverwandter in einem. Wie sie, ein Chronist unruhiger Zeiten. Und ein Fremder zwischen den Kulturen.
She lived as a foreigner and I live as a foreigner.
Anna Bugigujans farbige Gemälde und intensive Installationen haben die Strahlkraft des deutschen Expressionismus und knüpfen in ihrer Direktheit auch an die Popart an. Damit fülle das Werk eine Lücke in der Sammlung des Museum Ludwig, meint Direktor Yilmaz Civior.
Mein direkter Bezugspunkt ist der Expressionismus allein aufgrund der malerischen Qualität und auch wirklich des expressiven Gestus, den sie nutzt. Aber die Darstellungsform kann man durchaus auch Referenz zur Popart finden. Aber im Gegensatz zur Popart, die doch sehr rational ist, sind ihre Arbeiten emotionaler, weil sie einfach einerseits so gut gemalt sind und auch so anrührend, die Themen, die verhandelt werden.
Als Trägerin des renommierten Wolfgang-Hahn-Preises steht Anna Bugigujan nun in einer Reihe mit Künstlerinnen wie Cindy Sherman, Isa Genzken oder Rosemarie Trockel. Sie nimmt es mit Demut.
Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich denke, dass dies für meine Verhältnisse eine große Ehre ist. Man sagt, dass man keinen Preis braucht, wenn man ein wirklich wichtiger Künstler ist. Aber es ist gut, Anerkennung zu bekommen. Also, ich bin sehr dankbar.
So, I'm very thankful.
Sabine Oelze über Anna Bugigujan, Trägerin des Wolfgang-Hahn-Preises, der ihr am 8. November im Museum Ludwig verliehen wird. Blick in die Feuilletons von morgen Donnerstag, den 7. November, mit Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wahlen sind keine Vernunftprüfungen, befindet Jürgen Kaube im FAZ-Feuilleton und meint, Trump hat obsiegt als Polarisierungsunternehmer. Die Wahl sei vermutlich doch eine Protestwahl gewesen, wenngleich der Protest sich nicht so sehr gegen die Regierung richtete, sondern vielmehr gegen die jeweils andere Seite in einem nicht nur politisch polarisierten Land. Im gleichen Feuilleton widmet sich Michael Hahnfeld dem Club der Großgauner. Er meint, Musk und andere haben klug in Trump investiert. Spiel, Satz und Sieg, zitiert er Elon Musk auf seiner Plattform X. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und Nina Rehfeld fragt auch in der FAZ, er will heilen? Sie zeichnet ihre Eindrücke vor Ort auf, die einen jubeln, für die anderen wird ein Albtraum wahr. Der Abend der Wahl in den USA, die Donald Trump an die Macht beförderte, lässt ahnen, was eine Zeitenwende ist, stellt sie fest. Und wie seine Heilungsmethoden aussehen, haben wir gesehen, als der Sturm auf das Kapitol losbrach. In der Süddeutschen macht es Adrian Kreie feuilletonistisch epochal. Es war einmal Amerika, titelt er und konstatiert, Bob Dylan, Jack Kerouac, Miles Davis, die große Kultur des Westens war für uns Europäer über Jahrzehnte Verheißung und Leitstern. Auf die Kraft seiner Kultur setzte Amerika gleich nach seinen weltweiten Befreiungsschlägen des Zweiten Weltkriegs, erinnert Kreie. Die CIA finanzierte Kulturprogramme, bei denen sie sich gar nicht einmischte in das, was da geschah. Die Welt begriff schon, dass die Kraft im abstrakten Expressionismus Jackson Pollocks, in den Büchern Jack Kerouacs, in den Filmen mit Audrey Hepburn und mit Jazz und Miles Davis sehr viel mehr war als Kunst und Kultur. Kreie beschreibt, wie Amerika die organische Kultur seines 20. Jahrhunderts durch die synthetischen Welten des neuen Millenniums ersetzte. Die Heldenfiguren der Gegenwart heißen Steve Jobs, Bill Gates und Elon Musk. Monopolisten, die das Gemeinwohl im besten Falle als Investitionsobjekt betrachten. Doch keiner habe die neue Ära der synthetischen Kultur so gut verstanden wie Donald Trump. Er hat die Macht als Clown gewonnen, nun stellt sich der Welt die bange Frage, ob er sie als Diktator ausüben wird. Der Taz-Kolumne Berichtigung entnehmen wir, dass es die Überlegung gab, die Zeitung aus aktuellem Anlass schwarz in schwarz zu drucken. Es fühle sich seltsam an, am Tag der Trump-Dämmerung Routinen zu folgen. Giovanni Di Lorenzo diagnostiziert in der Zeitbeilage Christ und Welt nicht etwa einen, sondern den Albtraum. Trumps Triumph sei kein Betriebsunfall der Geschichte und gerade deshalb eine letzte Mahnung an uns in Europa. Das Zeitfeuilleton macht mit einem Interview mit der Historikerin Jill Lepore auf, geführt als die Wahl noch bevorstand. Das Wort Bürgerkrieg hat eine neue Bedeutung, meint die Historikerin. Sie spricht vom künstlichen Staat, der durch digitale Manipulation die Macht ergriffen und die Bürgerinnen und Bürger durch Algorithmen wie gefangen gesetzt habe. Die demokratische Fähigkeit, miteinander in aller Uneinigkeit zu streiten, ist unter durchschnittlichen Amerikanern gegenwärtig in miserablem Zustand, beobachtet sie. Die Menschen erlernen ihr politisches Verhalten online, so wie der künstliche Staat es will, und sie möchten das Erlernte dann in der realen Welt anwenden. Damit scheitern sie natürlich kläglich. Wenn wir unsere Institutionen nicht aus dem Hijacking durch die Akteure des künstlichen Staats befreien, stehe es schlecht um die politische Vernunft und die Freiheit. Die Nachfrage, ob Trump sich verändert habe, beantwortet sie mit einem kurzen Ja, das hat er. Der Mann ist verrückt und er bemüht sich immer weniger, es zu verbergen. Er ist nun offen verrückt. Schließen wir angesichts all der Aufregung ausnahmsweise mit einem Werbeblock. Nina Rehfeld erwähnt ihn in ihrem FAZ-Bericht aus den USA. Zum Thema des Abends wurde die Werbung einer Meditations-App bei ABC und CNN. Wir haben diese Werbezeit gekauft, um ihnen 30 Sekunden Stille zu bringen, hieß es da, auf einem bläulich wabernden Hintergrund. Ja, einfach Stille.